Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es ist für die meisten Beobachter in der vergangenen Woche ziemlich deutlich geworden, dass Russland seine Winteroffensive in der Ukraine bereits begonnen hat. Niemand konnte ja vorher so ganz genau wissen, wann, aber gerechnet damit haben alle. Und wir wollen unter anderem eine erste Bilanz dieser Initiative, dieser Offensive, gleich an ihrem Anfang ziehen. Und wir machen das mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann, der weiter in die Lage von Warschau aus beobachtet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie erfolgreich war denn die russische Armee mit dieser Winteroffensive in den vergangenen Tagen?
Ja, also die Kämpfe erstrecken sich praktisch entlang der ganzen Frontlinie im Donezk-Becken. Also es bleibt bei dieser Front zunächst mal, aber trotzdem hier auf der ganzen Frontlinie versucht die russische Armee vorzurücken. Im Süden dieser Frontlinie bei der Stadt Vuhledar mit erheblichen Verlusten der russischen Armee, die dort in immer neuen Wellen anrennt mit Panzerverbänden. Und das wird auch von russischen Kriegsreportern kritisiert, dass das eben ja so zu verlustreich sei und man eben offenbar nichts gelernt habe aus früheren Fehlern im Krieg. Weiter nördlich bei Bachmut, die Stadt haben wir in den vergangenen Wochen sehr oft gehört, gibt es kleinere erfolgreiche Vorstöße der russischen Armee, die versucht weiter im Norden und im Süden der Stadt vorzudringen und dadurch die Zufahrtswege zur Stadt von Westen her abzuschneiden, also die ukrainische Armee in der Stadt da abzuschneiden. Und der Chef dieser ja sogenannten Privatarmee, Wagner, die ja da ganz klar für Russland kämpft, offiziell für Russland kämpft. Jewgeni Prigozhin hat gestern gesagt, es sei der Ort, kleinere Ort Krasna Hora eingenommen worden. Sein Pressedienst zitiert ihn auch damit, dass das allein das Verdienst seiner Privatarmee sei. Weit und breit seien keine Spezialeinheiten der russischen Armee zu sehen, schreibt er. Und offenbar war auch der bekannte TV-Propagandist Wladimir Salavjow bei ihm da an der Front. Es gibt Aufnahmen, die gestern Abend im Fernsehen gezeigt worden sind, wo dieser Salavjow bei Bachmut oder schon auf dem Gelände, auf dem Gebiet der Stadt Bachmut mit der Wagner-Truppe da unterwegs sei.
Das heißt aber auch, die Rivalität zwischen Prigozhin und der offiziellen Armeeführung der russischen ist noch nicht beigelegt. Das ist immer noch ein Thema auch in diesem Krieg.
Ja, offenbar ist das der Fall. Also der Kreml hat versucht, Prigozhin hier zu bremsen in seiner Selbstdarstellung. Er darf wohl nicht mehr in Gefängnissen Strafgefangene rekrutieren. Das hat er selber gesagt, dass er das nicht mehr tut. Und er soll auch weniger im staatlichen Fernsehen vorkommen. Aber er wehrt sich offenbar dagegen, dass er da an den Rand gestellt wird. Ein besonders brutales Zeugnis, da gab es heute Morgen dessen. Da haben Kanäle der Wagner-Gruppe zum zweiten Mal ein Video veröffentlicht, in dem einer aus den eigenen Reihen vor laufender Kamera hingerichtet wird, mit so scheint es einer Art Vorschlaghammer. Das gab es schon mal, das gibt es jetzt wieder. Dieser Wagner-Söldner soll sich angeblich der ukrainischen Armee ergeben haben, dann wieder in ihre Fänge geraten sein. Und das sei jetzt also die Strafe. Und offenbar erhofft sich Prigozhin mit so einem brutalen Video Beifall, besonders aus dem besonders nationalistischen Teil der russischen Gesellschaft.
In Deutschland haben unterdessen PolitikerInnen und Intellektuelle ein Manifest für den Frieden veröffentlicht, unter der Federführung von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Sie fordern in diesem Manifest, viele haben das inzwischen unterschrieben, dass Deutschland die Waffenlieferungen einstellt und auf Verhandlungen drängt. Wie wird das in der Ukraine und auch in Russland aufgenommen?
Ja, es gibt eine sehr, sehr unterschiedliche Rezeption in den beiden Ländern. In der Ukraine wird das kaum wahrgenommen. Medien haben praktisch nicht darüber berichtet, ganz anders in Russland. Da wurde das praktisch von allen staatlichen und kremlnahen Medien ausführlich dargestellt. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti zählt praktisch mit, wie viele Unterschriften es da jeweils schon gibt. Die russischen Medien fügen dann auch hinzu, dass Russland sich ja verhandlungsbereit zeige, die Ukraine aber nicht. Irgendwelche bedeutenderen russischen Politikerinnen oder Politiker haben sich allerdings auch nicht dazu geäußert. Ja, mein persönlicher Eindruck dazu ist, wenn man das so zusammenfasst, die Initiative passt gut in die Erzählung des Kreml. Man wolle ja eigentlich keinen Krieg in der Ukraine, man sei dazu gezwungen. Und deshalb sprechen die russischen Medien darüber. Aber eigentlich sind sich beide im Klaren, dass es derzeit solche Verhandlungen nicht geben kann und nicht geben wird, einfach weil ja die Ukraine hofft und daran glaubt, ihr Land noch von den Russen befreien zu können und der Kreml die Ukraine weiterhin ja zerstören möchte als Staat und als Nation.
Florian Kellermann über die aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und genau genommen auch in Deutschland, was dieses Manifest für den Frieden betrifft, wo sich sehr, sehr unterschiedliche Leute inzwischen zusammengefunden haben. Die Liste der Unterschriften wird immer länger. Und warum Leute, die scheinbar gar nicht zusammenpassen, aus ganz unterschiedlichen Parteien oder ich würde regelrecht sagen ganz unterschiedlichen Welten, sich diesem Aufruf inzwischen angeschlossen haben, darüber reden wir hier heute Morgen um 7:45.